Hallo und herzlich willkommen zu Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Lounge. Und heute habe ich bei mir meinen Partner in Crime, Axel.
Hallo. Hallo Axel. Morgen zusammen, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.
Axel, kennt ihr eventuell aus der einen oder anderen Folge von Ruhrpott Outdoor? Axel und ich sind zusammen und ich habe das große Glück, dass er die gleiche Leidenschaft teilt wie ich, nämlich auch Messer EDC. Wir haben auch einen ziemlich ähnlichen Geschmack, deswegen streiten wir uns häufig auch um Sachen.
Ja, wir haben teilweise ja schon Familienmesser, weil wir uns nicht entscheiden können, wem gehört denn das jetzt? Also haben wir gesagt, okay, das ist jetzt unser Familienmesser.
Ja, aber das hast dann meistens du.
In der Regel ja. Ja.
Und heute wollen wir euch auf jeden Fall was erzählen über Victorinox. Wir hoffen, wir bringen euch ein paar Insider-Infos mit, die ihr noch nicht kennt. Aber ich bin sicher, dass da was dabei ist, weil wir wurden eingeladen zu einem sogenannten Fachhändlertreffen in die Schweiz. Und wir waren letzte Woche da. Ich glaube, es ist eine Woche her, ne?
Ja, eine gute Woche.
Und wir haben gesagt, wir müssen so schnell wie möglich einen Podcast machen, weil es war so viel Input. Wir durften Sachen sehen, die sonst niemand sieht. Wir durften natürlich nicht fotografieren, deswegen mussten wir alles in unser Gehirn einsaugen.
Genau, also Notizen machen war erlaubt, aber keine Filmaufnahmen, keine Fotos.
Ja.
Ich glaube, in dem Museum ganz am Ende, da hätten wir nicht im Archiv. Ich glaube, in dem Museum, wo wir nach dem Archiv noch diese kleine Rundführung hatten über die Geschichte von Victorinox. Da hätten wir wahrscheinlich Fotos machen dürfen, aber ich habe nicht gefragt und weil auch kein anderer da Fotos gemacht hat, habe ich mir gedacht, dann spare ich mir das. Aber das scheint ja ein Museum zu sein, was dann in irgendeiner Form für Besucher da zugänglich war.
Meinst du, ich glaube
nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, weil halt es keiner gemacht hat, wollte ich auch gar nicht erst fragen. Ich fand es auch einfach von der Atmosphäre einfach so sehr intim. Mhm. So, und ich finde, das ist auch so ein Ereignis und so ein Gefühl, was man dann für sich persönlich halt mit daraus nehmen sollte.
Ja, genau. Weißt du, was du meinst? Und wollte dann einfach nicht, man wollte auch den Moment so nicht durchbrechen durch Fotos.
Ja,
und
genau. Also du hattest ja da einen Mitarbeiter, der uns halt quasi durch die Firmengeschichte anhand von Bildern, Fotos und sowas da irgendwie durchgeführt hat. Und da willst du ja dich dann nicht irgendwie mal eben rausziehen und dann irgendwie rumlaufen und die Vitrinen da fotografieren, selbst wenn man es dürfte. Aber in der kleinen Runde, wo wir unterwegs waren, hätte das einfach auch gar nicht gepasst.
Ich glaube, man durfte auf keinen Fall da fotografieren.
Es kann sein. Ich meine, die hatten auch gesagt, ne? Also als wir in dem Vorraum waren zu diesem Archiv, meinte so, hier bitte.
Ja. Ne? Nee, ich habe gefragt, man darf wirklich nur das Logo fotografieren für Victorinox. Also nein, war alles verboten, war alles nicht erlaubt. Was auch total Sinn macht, weil der Ort des Archivs ist geheim. Und wir werden es euch auch nicht verraten, wo der ist.
Er ist in der Schweiz. Den hau ich jetzt raus.
Wir haben uns von Flughafen Zürich einen Leihwagen genommen und ich glaube, man fährt knapp eine Stunde 30 oder ein Stündchen in die Ecke von Victorinox. Wir hatten ja, ich glaube, ein Örtchen daneben hatten wir ein Hotel mit Blick auf den See.
Am Vierwaldstätter See. Oh. Und zwar mit direktem Blick. Also man hätte irgendwie, keine Ahnung, vom Hotelzimmer aus ins Wasser spucken können, so nah war.
Das war cool. Schön. Ja. Also wir haben uns getroffen, glaube ich, so gegen Mittag vor dem Werksgebäude von Victorinox. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war so ein bisschen underwhelmed. Weißt du, weil es war halt, es ist jetzt nicht so, dass man halt sich so eine, also es ist nicht so, dass man sich Heidis Hütte da jetzt vorstellen könnte. Aber es ist halt ein Werksgebäude jetzt von außen nicht sehr viel Romantik zu erkennen.
Genau, es ist halt von außen eher so ein ganz klassisches Werksgebäude wie in jedem Bereich der Industrie und so weiter. Also klar, wenn man da jetzt irgendwie ein Heidi-Dorf erwartet hat, dann war man natürlich irgendwie etwas schockiert oder, wie du sagst, irgendwie underwhelmed.
Wobei das Heidi-Dorf war ja schon, also die Umgebung schon, ne?
Wenn man überlegt, in welcher Größenordnung die da irgendwie ihre Messer raushauen und da ist halt nichts mehr mit Hütten, Flair und sowas. Mhm. Also da geht es halt gar nicht anders als alles so im großen Marsch. Erst recht, wenn man alles an einem Ort haben will.
Ja. Und dann kamen wir hoch und haben uns getroffen in einem Raum, wo wir auf andere Fachhändler getroffen sind. Ich glaube, es waren so ungefähr, 30.
Ja.
30, ja. 35. Haben uns kurz vorgestellt und Dann haben wir, gab es so eine kleine
Vorstellungsrunde.
Ja, ich bin schon einen Punkt weiter, so eine kleine Vorschau, wie sich Victorinox jetzt weiterentwickeln möchte oder wie die Werte sind von Victorinox.
Wie sich Werbung ändern wird.
Ja.
Also gerade in den Stores der Händler.
Genau, was für uns auch interessant ist, so solche Sachen. Und was ich auch sehr interessant finde, weil nicht jede Firma heutzutage so tickt, ist, dass die kleinen Fachhändler, so wie wir sie alle waren, also da war jetzt keiner von einem Konzern dabei, das waren alles kleine Stahlwarenläden aus ganz Deutschland, dass die sagen, ihr seid uns wichtig, wir wollen, dass unsere Messer bei euch verkauft werden, und das war schon immer so und das wollen wir auch weiterhin so machen.
Ja, und es war vor allen Dingen auch glaubwürdig, ne? Also es gibt ja immer so Standardfloskeln, sage ich mal, wo man sagt, okay, auch der Kleine ist uns wichtig und so weiter. Aber da hat man es wirklich geglaubt, weil es irgendwie ist, obwohl Victorinox so groß ist, ist es, was Messer angeht, trotzdem irgendwie noch nischig.
Mhm.
Ne? Und wenn du als Messerhändler, was wir ja sind, Victorinox im Programm hast, dann bist du ja kein Victorinox-Händler, sondern du bist halt ein Messerhändler, der irgendwo noch eine Ecke frei hat, wo er Victorinox-Messer verkaufen kann. So, und alles darüber hinaus, wenn es halt im großen Maßstab ist, dann haben die halt ihre Flagship-Stores. So, und deswegen sage ich denen, glaube ich denen auch, wenn die sagen, dass halt auch die kleinen Händler denen gerade sehr wichtig sind.
Und dann zwischendurch kam der amtierende, ich sage jetzt der amtierende Karl Elsner rein.
Karl Elsner der Vierte.
Genau. Ja. Das habe ich auch, das wisst ihr vielleicht schon, aber die Elsner, das sind in vierter Generation alles Karls.
Genau, also die fünfte Generation steht wohl schon bereit, ist uns erzählt worden, und Generation 6 ist, glaube ich, auch schon in Produktion.
Und das Ding ist ja auch, ne, dass die haben immer ihren erstgeborenen Sohn Karl genannt.
Genau.
Das heißt, wenn das Zweitgeborene, sagen wir mal, talentierter im Business gewesen, was wäre dann?
Naja, ich denke, man wird ja in die Familie reingeboren. So. Und ich glaube, du kannst da.
Du meinst, du wirst mit einem Victorinox-Messer auf die Welt gezogen?
Genau, ich glaube, du kannst da schwer raus. Ne? Ich meine, wenn man es richtig macht und dich da von Anfang an oder relativ früh schon mit reinholt, dann ist es auch ein Teil deiner Familie. So, und ich finde diese Geschichte mit dem ersten Sohn, der quasi halt auch Karl genannt wird, ist ganz interessant, weil die Familien der Elsners sind teilweise echt groß. Die haben sehr viele Geschwister. mit vielen Schwestern auch. Das heißt,
11 Kinder, ne? Um und bei?
Ja, genau. Man hat irgendwie das Gefühl, dass man halt irgendwie versucht hat, irgendwie mal einen Sohn zu kriegen, dem man den Namen Karl geben kann.
Achso, du meinst, die anderen waren alle zehn Mädchen?
Ja, genau. Die ersten vier Kinder waren halt Mädchen und dann der fünfte war dann halt irgendwie der nächste Karl Elsner. Ne?
Ja. Ob die Karla heißen?
Ich glaube nicht.
Vielleicht ist das ja noch in Generation 6, dann ist ja, genau. Karla. Und das, also er hat uns unser, sagen wir mal so, Karl Elsner kam rein, wie man sich das nicht voll, also er hatte, glaube ich, gerade ein Meeting, ein anderweitiges oder ein Pressetermin. Auf jeden Fall kam der rein, geschlendert fast, mit einem Buch in der Hand. Ich glaube, das war ein, wirklich ein Buch oder eine Biografie oder irgendwas. Auf jeden Fall keine Business-Unterlagen, kein Laptop, ich bin beschäftigt, sondern es sah aus, als wäre gerade aus der Hängematte rausgehüpft. Mit einer Ruhe, die er ausstrahlte, kam rein und begrüßt uns alle. Hat sich bedankt, hat nochmal gesagt, worauf es ihn ankommt. Und in der Quintessenz ist es, glaube ich, die Mischung aus Tradition und Moderne. Wenn ich das so richtig interpretiert habe. Ist dir noch was hängen geblieben aus dem, als er da reinkam, der Karl Elsner der Vierte?
Also, wenn man so die anderen Bilder gesehen hat, ne, von den vergangenen Karl Elsners, wirkte er ein bisschen, ich sag mal so, unscheinbar, aber das halt auf eine sehr, sehr nette, sympathische, zurückhaltende Art. Und er hat dann halt auch ein bisschen erzählt von der Firmengeschichte. Ne? Also auch das halt, also jetzt keine großen Überraschungen, sondern halt auch das, was man halt irgendwann nachlesen kann. Also Gründungsjahr, dann das, das Jahr des ersten Schweizer Armeemessers und so weiter.
Mhm.
Was ich aber interessant fand, war, wie er den Geist des Unternehmens präsentiert hat. Also sowohl was ihn als Person angeht, wie ich es wahrgenommen habe, als auch so wie er diese Firmenphilosophie, der hat mir was von vier Säulen erzählt, die kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Aber im Gegensatz zu anderen Unternehmen in der Größe, ähnlicher Größe oder größer, da ist es oftmals so, dass du so eine Firmenphilosophie irgendwo in einem Bilderrahmen im Bürotrakt hängen hast und dann rennt man daran vorbei und kann sich es dann mal anschauen. Ich kenne es selber auch. Aber da hatte ich halt das Gefühl, auch so wie er es erzählt hat und auch später bei der Werksführung selber, dass es eine Philosophie ist, die halt eben nicht nur in einem Bilderrahmen hängt, sondern dass die halt sowohl vom Herrn Elsner selber als auch von allen beteiligten Mitarbeitern im Unternehmen auch wirklich gelebt und auch gefühlt wird. Und das war mir schon sehr wichtig, das halt auch mitzukriegen und das auch irgendwie wirklich glaubwürdig vermittelt zu bekommen.
Die vier Säulen waren in der Reihenfolge auch die Mitarbeiter, Kunden, Produkt und Marke, glaube ich. Auf jeden Fall, genau. Die ersten beiden habe ich mir gemeint, weil die Mitarbeiter, weil wir das dann auch noch hautnah miterlebt haben durch die Führung. Ne? Mhm. Und du sagtest gerade, und das Unternehmen der Größe, was uns ja eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, vielleicht so ein bisschen klar ist, aber Victorinox ist der größte Messerproduktionsfirma der Schweiz.
Ja, und meines Wissens nach der größte Messehersteller Europas.
Ja, ganz sorry, genau. Das wurde Schweiz ist
also
klar.
In der Schweiz ist höchstwahrscheinlich. Und, aber laut seiner Aussage ist es Europa, ja.
Glaubt man, ich denke auch. Ne? Hast du nochmal die Zahlen?
Ja, die habe ich mir irgendwo notiert. Warte kurz.
Ja, ich glaube nicht, das ist irre.
Ja, also die produzieren pro Tag, das muss man sich jetzt mal wegtun, pro Tag 125.000 Messer.
125.000 Messer pro Tag.
Pro Tag. Das sind in Summe sind das 80 Millionen Euro, 80 Millionen Messer im Jahr. Und pro Tag sind es 45.000 Schweizer Armeemesser. Und alles darüber hinaus, also die restlichen 90 sind halt alle anderen Messer und Schneidwerkzeuge, die Victorinox produziert hat vor Ort.
Hammer.
Ja.
125.000.
Ja.
Ja. Ich hatte noch so mir notiert, dass die Elsners, also die Karl Elsners oder die ganze Familie Elsner, die haben so ihre, man sagt so, das ist die typische Bescheidenheit. Kommen wir, glaube ich, später nochmal, wenn wir auf den Karl Elsner, den Dritten kommen.
Mhm.
Aber der ist ja jetzt der Vierte und ich meine, er fährt zur Arbeit entweder mit einem Fahrrad oder mit einem Smart.
Genau, und wenn man weiß, wo das Werk steht und die Landschaft drumherum kennt, so, dann muss man sagen, also da mit dem Fahrrad zu fahren, ist nicht nur für einen 67-jährigen Karl Elsner eine Challenge, sondern wäre auch für mich oder für Jüngere auch noch eine Challenge. Also schon eine Herausforderung, was so das Gelände dort angeht.
Ja, vor allem für uns Flachländer hier aus Hamburg.
Ja, genau.
Genau, und dann ist mir auch noch, was ich vorher nicht wusste, aber wahrscheinlich, weil ich mich damit beschäftigt habe, ist, dass das eine Stiftung ist. Das heißt, also die Victorinox-Firma an sich gehört, natürlich sind die Elsners immer da und präsent, aber das Unternehmen kann keiner der Elsners, wenn er denn möchte, verkaufen, genau. Weil es eine Stiftung ist.
Ist unmöglich.
Ja, ja. Und ich glaube, von der aktuellen Generation arbeiten 11 bis 15 Elsners in dem Betrieb. Ja. Das auch. Also, und deswegen hat er auch uns geschätzt, dass wir, ich finde es schön, dass ihr als Familie auch gekommen seid, ne? Weil die sind ja auch ein Familienunternehmen und das ist ihm auch wichtig. Und man merkt auch später noch, dass Familien wichtig sind.
Ja, also gerade auch im Umgang mit den Mitarbeitern selber. Also,
ja.
Also da wird schon sehr sehr stark auf, wie sagt man heutzutage, Work-Life-Balance. Da wird schon sehr drauf geachtet.
Und, hast du das mit der Mittagspause mitbekommen?
Ja, genau. Also die haben, die haben anderthalb Stunden Mittagspause.
Ja, um 12 Uhr ist da
Und da ist dann wirklich um Punkt 12 Uhr Ende. Also wenn du da um eine Minute vor 12 noch in den Shop zum Beispiel willst, der draußen vor der Halle steht, dann lassen die dich noch nicht mehr rein, weil dein Besuch würde deren angepeilte Pausenzeit überschreiten. Mhm. Da ist wirklich Punkt 12 Ende und dann geht's um 13.30 Uhr geht es dann da weiter. Und zwar wurde uns das so erklärt, die haben das gemacht, weil es gibt da wohl keine Kantine. Und diese anderthalb Stunden Mittagspause haben die deswegen eingeführt, damit alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, irgendwie nach Hause zu fahren, dort zu essen, dort sogar zu kochen innerhalb anderthalb Stunden. Dann geht es natürlich auch ein bisschen um Kinderbetreuung, die vielleicht in der Pause oder irgendwie so auch nach Hause kommen. Ja, das passt schon ganz gut.
Mhm. Und dann haben wir die Werksführung begonnen, ne?
Mhm.
Ja, und also wie gesagt, das Werk ist ein Tabuthema. Also es ist Tabu.
Das Werk selber ist kein Tabuthema.
Das Werk nicht, aber man darf da nicht fotografieren.
Genau.
Aber dennoch gab es eine Art Guide für uns. Und der Guide an sich hat sich ja vorgestellt, ja, hallo.
Ich glaube, Herr Rickenbach hieß er, glaube ich.
Okay.
Ja.
Ja, und er war, ich glaube, der hatte auch, ja, ich bin übrigens seit über 50 Jahren bei Victorinox. Wenn man nachrechnet, dann muss er schon.
Ja, also er ist eigentlich inzwischen Rentner oder Pensionär, wie man in der Schweiz sagt. Und er macht das quasi, naja, so ehrenamtlich, schrägstrich, nebenberuflich. Ja.
Er hat Spaß. Er war früher, glaube ich, mal Fertigungsleiter von einer Abteilung.
Genau.
Und er hat zwischendurch auch ganz schön erzählt, dass seine Auszubildende jetzt...
Die ist jetzt die Fertigungsleiter in dem Bereich, wo er sie ausgebildet hat damals. Das ist auch ziemlich cool.
Ja, hast du schon gemerkt, dass er so ein bisschen gelächelt hat und so diesen Stolz hatte.
Ja.
Und der ist mit uns durchs Werk gelaufen und hat halt alles erklärt. Und der Wahnsinn ist natürlich auch, dass alle Maschinen, die im Victorinox-Werk stehen, auch selbst von Victorinox gefertigt werden. Also die haben eine eigene Maschinenbauabteilung, die haben noch eine eigene Azubi-Abteilung da drin, ne? Wo im ersten Lehrjahr wirklich nur die Auszubildenden in dieser Werkstatt arbeiten und im zweiten Lehrjahr, dann kommen sie in die einzelnen Abteilungen, glaube ich.
Kehren aber alle jeweils am Ende ihres Lehrjahres nochmal wieder in den ersten Bereich zurück.
Um dann auch eine Prüfung zu machen wahrscheinlich, ne?
Ja, da geht es auch ein bisschen auch wieder ums Auffrischen und einfach auch mal so, ich sag mal, auch sinnbildlich den Leuten nochmal zu vermitteln, wo sie ursprünglich herkamen.
Mhm.
Ja, das heißt also am Ende des zweiten Lehrjahres kehrt man nochmal in den Bereich des ersten Lehrjahres zurück und das macht man auch irgendwie am Ende des dritten Lehrjahres und so weiter.
Was mir auch, das kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal, nur falls ich es am Ende vergesse, dass das Werksgebäude heute ist das Wohnhaus von dem ersten Karl Elsner. Also es steht immer noch am gleichen Ort.
Genau.
Es wurde nur vergrößert und also offensichtlich.
Also ich glaube, der Eingangsbereich ist, glaube ich,
wer weiß.
Ich weiß es nicht mehr, aber ja.
Ja, ist auch ganz interessant, dass sie nicht einmal umgezogen sind, ne?
Ja.
Was ist dir so von dem Werk, von der Werksführung noch besonders im Kopf geblieben? Weil das war schon echt viel, ne?
Also, ja, also ich komme ja, also es ist ja so, dass ich jetzt nicht hauptberuflich in der Knife Lounge arbeite, sondern halt auch meinen Hauptberuf habe und halt auch im Industriebereich an CNC-Maschinen, also Fräsen, Drehen und so weiter arbeite und das da halt auch mal sehen konnte, wie dort gearbeitet wird. Ich fand es sehr interessant und auch, was uns erzählt worden ist, dass die Maschinen, die dort stehen, halt von den Mitarbeitern teilweise selber mitentwickelt wurden und dann quasi durch Victorinox fertig gebaut wurden. Also ich habe früher zum Beispiel auch gedacht, dass diese kleinen Mini-Tools, die dann in die Schweizer Taschenmesser noch reingepackt werden, also hier Pinzette, Zahnstocher, Kugelschreiber und so weiter, dass die an irgendwelchen Tischen dann halt von Hand noch irgendwie reingestopft werden. Hat man früher tatsächlich noch gemacht, aber inzwischen in der Größenordnung, wie die produziert werden, ist es halt von Handarbeit gar nicht mehr zu leisten. Da ist man maschinell halt wesentlich schneller und effektiver. Und es ist schon interessant zu sehen, wie diese, zum Beispiel diese Zahnstocher innerhalb, die werden alle säckeweise in so einem Kessel liegen, die dann drin, und dann werden die über so eine Transportschnecke, werden die irgendwie in die Maschine befördert. Und die werden halt auch komplett über diese Maschine in die Schalen eingeschoben. Das ist verrückt, das zu sehen. So, ne?
Auch alle, dass sie alle richtig rum da reinkommen.
Ja, ja, genau. Also wenn das ist halt auch mit Kameraabtastung und so weiter. Also wenn die Kamera entdeckt, okay, der liegt jetzt falsch rum, dann wird er noch einmal durchgepustet, bis er halt beim nächsten Durchgang, bis er wieder ankommt und halt auch richtig rumliegt. Das ist Wahnsinn.
Ja, ja.
Also wirklich für diese kleinsten Teile, dass die da wirklich sich Maschinen gebaut haben. Auch diese, also meine Lieblingsmaschine war zum Beispiel.
Lass mich raten. Es beginnt mit R.
Ja, genau. Also, ja, das, ja, also wer selber schon mal versucht hat, den kleinen Ring am Taschenmesser, am Schweizer Taschenmesser, genau, den Schlüsselring, von Hand zu lösen oder den auch mal wieder draufzuschieben.
Oder generell Schlüsselringe, weißt du?
Genau, also der weiß zum Beispiel, wie schmerzhaft es unter Umständen auch sein kann, wenn man sich diesen Ring mal kurz unter den Nagel schiebt oder so.
Ja.
Und die haben eine komplette Maschine gebaut, die nichts anderes macht, als diese Ringe auf diese Schweizer Taschenmesser zu schieben. Das sieht völlig verrückt aus. Es ist eine Freude, das zu sehen.
Ja, so, ich glaube, im ersten Schritt wird der Ring aufgebogen, wo unsere Fingernägel dann immer leiden oder unter den Fingernägeln. Und im zweiten oder dritten Schritt weiß ich auch nicht.
Also der erste wird aufgebogen, dann wird er in der gebogenen Form auf diesen Nupsi da am Schweizer Taschenmesser wird er draufgeschoben.
Mhm.
Und in der letzten Station wird der Ring dann quasi so draufgedreht.
Und dann musst du einmal drehen und einmal nochmal den ganzen Ring durchdrehen, ja. Also generell ist es ja bei Maschinen, die Handarbeit übernehmen, irgendwann, das ist ziemlich ähnlich der Handarbeit, ist halt nur viel schneller, effektiver und ohne Schmerzen im Finger.
Ja, ja, genau. Also natürlich kann man das mal so 1, 2, 3, vielleicht sogar 10 Stück auch in Handarbeit machen. Aber in der Größenordnung, wie gesagt, wenn die da 45.000 Taschenmesser, also Schweizer Taschenmesser pro Tag da fertigen, da kann keiner irgendwie, also selbst wenn du das mit 15 Leuten teilst, ist es halt nicht möglich, das alles noch in Handarbeit zu machen.
Aber trotzdem, genau.
Genau, also die fertigen aber tatsächlich immer noch in manchen Bereichen in Handarbeit und zwar zum Beispiel in so Batchgrößen, so bis, ich glaube, 300 Stück.
Wie das Städtemesser von uns, weißt du?
Genau, also alles, was so eine Sonderbeschalung hat, ne? Oder wenn es, wenn irgendein, ich sag mal, eine Firma für seine Mitarbeiter wie Sondermodelle haben will. Also man kann ja zum Beispiel die Messer über Victorinox halt auch komplett konfigurieren, wenn man sagt, wir brauchen jetzt 300 Stück. Dann kann man halt von irgendeinem Modell auch mal ein Werkzeug austauschen und so weiter.
Nee, ich glaube nicht. Ja? Ich glaube nur, du kannst nur die Griffschalen bedrucken lassen, habe ich das verstanden.
Okay.
Ja, weil sonst.
Okay. Ja, auf jeden Fall geht es dann halt darum, dass diese Batchgrößen bis 300 Stück oder so, die werden wirklich tatsächlich alle noch in Handarbeit gefertigt.
Mhm.
Weil diese Umstellung, um die halt maschinell in diesem kompletten Kreislauf fertigen zu lassen, würde sich in dieser Größenordnung noch nicht rechnen. Also man könnte es natürlich technisch fertigen, aber die haben zum Beispiel so, wie erkläre ich das? Die haben so eine Art Teller, wo zum Beispiel diese ganzen Griffschalen drauf sind und da die sind halt mit 300 Stück, sind die halt noch lange nicht voll.
Mhm.
So, und deswegen fertigen die ja diese Taschenmesser in Handarbeit an und auch im Homeoffice, wie man auch sagt. Die haben 30 Mitarbeiterinnen, die ausschließlich
30?
Also entweder die diese Messer schon mal vorfertigen oder auch Swisscards zusammenbauen und so weiter. Und da gibt es wohl inzwischen auch schon eine sehr lange Warteliste, weil dieser Job wohl auch sehr beliebt ist.
Ach so, ja, genau. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass die auch die Heimarbeiterinnen, oder ich glaube, es sind nur Frauen in der Halle, dass die Arbeit aber dann auch zu 100% nochmal im Werk kontrolliert wird. Ne?
Genau.
Bei den Maschinen ist es stichprobenhaft. Ganz klar, aber bei menschlicher Arbeit haben sie das wirklich eine 100%ige Qualitätskontrolle, fand ich auch.
Also jedes einzelne Messer.
Ja, und wir reden jetzt hier zum Beispiel von Messer, die knapp über 25 Euro kosten. Ne? Das ist schon krass.
Ja.
Und auch so die Werkzeuge von den Tools zum Beispiel, die fertigen die auch. Also, na gut, die fertigen alles selber, aber das nochmal zu sehen, dass man halt für so, oh, heute ist, sagen wir mal, Feilentag. Das ist der Wahnsinn, ja. Was sie da so alles machen. Auch so, wie ich es richtig verstanden habe, auch die Bits und so, ne? Alles. Dann. Hast du das mit den Klingen mitbekommen, mit der Wasserkühlung?
Ach so, ja. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Konzept. Bei der Herstellung von den Messern, die da produziert werden, also ich rede jetzt nicht ausschließlich von Schweizer Taschenmessern, sondern alles, was da in diesen 135.000 Messern pro Tag da an Wärme entsteht. Dafür werden bis zu 300.000 Liter pro Stunde benötigt. Pro Stunde, das muss ich immer wegtun. Also jetzt nicht pro Tag, sondern pro Stunde 300.000 Liter Kühlwasser.
Mhm.
Und die werden tatsächlich benutzt, um in den Wintermonaten das Werk zu heizen.
Mhm.
Und es ist noch so viel übrig, in Anführungszeichen, dass es noch dafür reicht, eine kleine Siedlung mit Heizungswärme zu versorgen, die Teil des Unternehmens, glaube ich, sind.
Ja, Mitarbeiterwohnungen.
Genau,
mhm.
Genau. Ja, da gab es wohl in der Vergangenheit auch schon Beschwerden oder beziehungsweise die Anfrage, man möchte bitte auch über die Weihnachtsfeiertage arbeiten. Weil wenn keiner arbeitet, entsteht keine Wärme. Und wenn keine Wärme entsteht, werden die Wohnungen nicht geheizt.
Ja.
Ja.
Genau, ich habe noch gesehen, aber das, ich glaube, da war unser Guide so ein bisschen stolz auf, weil sie es gerade kürzlich gelöst haben. Aber es gibt auch, wenn du viele schleifst, wir gehen mal davon aus, dass man bei 125.000 Messern am Tag viel Schleif hat, viel schleift, dann entwickelt sich auch eine Menge Schleifstaub. Und der Schleifstoff an sich enthält bis zu 97% Stahl. Und, die haben jetzt einen Weg gefunden, den Schleifstaub so extrem in Pellets zu pressen, dass es Sinn macht, also dass man halt das Volumen natürlich verringert. Und dann werden die Pellets wieder zu der Fabrik gefahren, die Stahl herstellt. Das heißt, auch da haben die einen Kreislauf geschaffen.
Genau, also die haben gesagt, das Material, also der Staub selber, hat noch eine so große Qualität, dass man den tatsächlich benutzen kann, um weiterhin qualitativ hochwertige Messer zu fertigen. Das ist auch völlig verrückt.
Ja.
So, und früher haben die das halt alles für teures Geld irgendwie entsorgen müssen. Und dadurch, dass die es halt noch nicht verdichten konnten, ist halt überwiegend auch sehr viel Luft transportiert worden. Was dann halt beim Transport und so weiter natürlich alles mitbezahlt werden musste. Inzwischen ist man so, dass man quasi da gegen Null kommt. Das heißt, die Kosten, die durchs Pressen entstehen, die durch Entsorgung entstehen, so die gleichen sich dann etwa aus. Ziel ist es aber auch, das ist uns vom Herrn Rickenbach, meine ich, hieß er, von unserem Führer da vor Ort, ist uns erklärt worden, dass die halt auch diese Pellets an andere Unternehmen verkaufen wollen, eben weil die Qualität selbst von diesem Schleifstoff immer noch so gut ist.
Die Mitarbeiter haben ja teilweise auch, also tatsächlich werden, ich glaube, so die größeren Messer werden von Hand zusammengebaut, sowas wie der Ranger. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob das immer so ist oder nur gerade, weil ich es gesehen habe. Aber das ist natürlich auch eine relativ einseitige Bewegung. Ne? Und deswegen haben die zu einer gewissen Uhrzeit, da geht da immer so die Musik an.
Um 9, glaube ich, oder so. Ne?
Ich glaube 14:30, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch zweimal am Tag, kann auch zweimal am Tag sein.
Stimmt. Um 9 kann gar nicht sein, weil wir waren zu dem Zeitpunkt da, als eigentlich diese Dehnübung hätte stattfinden sollen. Ne? Ich meine, da hättest du gesagt, du würdest es gerne mal sehen, wie das
genau,
ist.
Genau, aber dann waren wir gerade wieder in einer anderen Abteilung, genau. Und haben es nicht gesehen. Das heißt also, die haben festgestellt bei Victorinox, wenn sie diese Mobilitäts- und Dehnübung, sage ich das mal, so eine Art Yoga anhauchen, da machen, da gibt es, glaube ich, auch mal jemanden, der das vormacht und die MitarbeiterInnen machen das nach.
Genau.
Und das hat den Krankenstand um einiges reduziert. Ne? So Sachen wie Tennisarm und solche Sachen, die sind halt viel weniger.
Ja.
Und da merkt man halt auch schon, dass sie da gucken, was ist es.
Also natürlich geht es auch darum, Geld zu sparen. Ne? Also ein Mitarbeiter, der halt ausfällt, weil er wie, keine Ahnung, durch die einseitige Arbeit ständig irgendwie Schmerzen in den Gelenken oder sonst irgendwas hat, der kostet halt trotzdem Geld. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, da wird halt schon drauf geachtet, dass das dem Mitarbeiter eben nicht passiert.
Ja.
So, und da hieß es halt so, ja, wir wissen schon, dass es halt auch ein bisschen Geld kostet, da jemanden hinzustellen, der dann halt diese 5 Minuten da mit den Leuten diese Übungen macht. Aber im Gegensatz dazu spart man halt sehr viel Geld, weil es halt zu viel geringem Ausfall führt. Ich finde das völlig cool. Also ich glaube, es gibt es in anderen Ländern, glaube ich, auch. Dass man da so auch in den Mittagspausen. Ich glaube, in Japan gibt es sogar einen Schlafraum und so weiter, wo man dann schlafen kann.
Tja.
Und dann, ja, verrückt.
Dann haben die, was mich auch so beeindruckt hat, war, dass ihr Ziel, das ist komplett weg von allen, deswegen ist das so beeindruckend, von allen betriebswirtschaftlichen Logiken. Die haben ein Lager, in dem die so viel lagern, dass sie für ein Jahr produzieren können.
Mhm.
Das ist deren Ziel. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Schweizer Unabhängigkeitsgedanke auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch, dass die bei Victorinox wahrscheinlich den Platz da haben und irgendwie.
Ja, wir sind ja auch durch die Lagerhallen geführt worden. Also der Platz ist auf jeden Fall da, aber man muss halt auch überlegen, Sachen sich ins Lager zu legen, kostet halt auch immer Geld.
Mhm, eben.
So, und das muss man sich halt überlegen. Aber auf der anderen Seite ist auch erklärt worden, eben weil die das gemacht haben, also die lagern da immer 2.500 Tonnen Stahl.
Oh.
Ja, also das ist so ungefähr so, was für ein Jahr an Produktionsmaterial benötigt wird, haben die immer da. Und das hat ihnen auch während der Corona-Zeit halt auch den Hals gerettet.
Mhm. Da haben die ganz normal weitergemacht.
Genau, also was das angeht, haben die es halt nicht gemerkt.
Ja. Man hatte auch, ich weiß ja auch nicht, wie ging es dir, hattest du auch den Eindruck, ich glaube, wir haben kurz mal drüber gesprochen während der Führung, dass die Mitarbeiter da auch, ne, dass die Mitarbeiter da irgendwie auch sehr entspannt aussahen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie da wirklich gerade Pause gemacht haben, aber die hatten schon ihre Arbeit, aber es war, man hat jetzt nicht so, dass jemand nur stressig.
Ja, also ich glaube, es spielt auch eine Rolle und das hast du vielleicht nicht in jedem Unternehmen, aber wenn du einen Job gerne machst und dir dann halt im Laufe deiner Zeit, wo du dort arbeitest, dir so eine kleine Routine erarbeitet hast, dann geht so eine Arbeit, die du immer wieder jeden Tag machen willst, geht dir natürlich wesentlich leichter von der Hand.
Mhm, ja.
Also dementsprechend entspannter bist du natürlich auch bei der Arbeit. Aber man muss auch sagen, also da wirkte keiner der Leute, die wir dort an den Anlagen oder an den Tischen gesehen haben, die wirkten irgendwie unter Druck oder angespannt oder in irgendeiner Form. Oder, keine Ahnung, dieses Gefühl, was man hat, so, oh, da ist jetzt gleich eine Führung, wir müssen uns jetzt hier alle so von der besten Seite präsentieren.
Mhm.
Das war halt nicht aufgesetzt, was da stattgefunden hat. Ne?
Ja, genau. Das
also damit kommen wir quasi wieder zu dem zurück, was ich eingangs gesagt habe, ne? Dass man halt wirklich von der Firmenleitung bis zum Mitarbeiter, der halt irgendwie an den Tischen da die Messer kontrolliert und mit dem Lappen abputzt, dass man da das Gefühl vermittelt bekommt, also da wird eine Philosophie auch wirklich gelebt.
Ja, das stimmt. Ja, von Karl Elsner bis zum Azubi, ne?
Ganz genau.
Haben wir durchgelebt.
Ganz genau. Ja. Mit den Azubis so, da haben wir ja jetzt wenig Kontakt gehabt, aber man sieht halt auch, wie die Leute da arbeiten.
Ja, genau. So, das war's zum Werk von meiner Seite aus. Ich würde jetzt sagen, wir sind nämlich dann chronologisch zum Archiv geschlendert. Wie sieht's bei dir?
Ich bin soweit auch durch.
Ansonsten machen wir uns.
Ich könnte jetzt noch ein bisschen was von Schlifftoleranzen erzählen, aber das ist dann schon wieder zu technisch. Das ist natürlich auch Quatsch. 200stel Schnitttoleranzen.
Ja, das Geheime. Ich sag jetzt das Geheime. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall geheim, weil.
Es ist geheim,
auch,
ja.
Auch die, ja. Es gab zwei Herren, zwei Archivisten.
Heißt die nicht Archivare?
Zwei Archivare.
Archivleiter?
Archivleiter. Die haben nämlich gesagt, die machen das nämlich gar nicht, so eine Führung. Deswegen waren die sich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also
es ist nicht so, dass da wie jeden zweiten Tag Leute kommen, die sich gerne mal das Archiv anschauen würden. Das machen die echt nur ganz, ganz selten.
Deswegen sage ich auch das geheime Archiv. Niemand weiß, wo es ist. Stellt euch vor, man geht halt durch so einen geheimen Gang hinter einem Bücherregal, was sich zur Seite schiebt. Nein.
Wo man vorher eine Büste wie nach vorne klicken muss, wo so ein Knopf eingebaut ist. War schon interessant.
Genau, es gibt das einmal so diese Art des Museumsteils und die zweite Art ist so diese Sammlung. Entstanden ist das Archiv aus dem Ankauf einer privaten Sammlung von einem, ich glaube, italienischen Messer.
Oh, ich weiß es nicht. Und da will ich mich jetzt nicht
ich sag jetzt einfach mal
was Falsches sagen.
Ich glaube, es war ein Italiener und der bei ihm wurde Krebs diagnostiziert. Und der hat dem aktuellen Karl Elsner die Sammlung angeboten. Ich sage das deshalb, weil er das, weil das wahrscheinlich auch so nicht so ganz, ja. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade einen Faden verloren, sorry. Also er hat den Karl Elsner die Sammlung angeboten und der hat gesagt, ja, das machen wir. Und dann, da war noch, der hat eine große Victorinox-Messersammlung, aber auch andere Messer gehabt. Und ja, dann ist das der Grundstein des Archivs gewesen, was auch dazu geführt hat. Es gab ja vorher, es gibt ja keine chronologische.
Ja, und der Job des Archivars musste erstmal geschaffen werden, ja. Weil den gab es ja auch nicht, weil es gab ja kein Archiv.
Genau, genau. Es gab halt nur die Ankauf der Messersammlung und was machen wir jetzt damit? Ja. Und es ist aufgegangen, ja, ich meine, so eine lange Geschichte, ne? Die sind ja seit 1884, was sind das, 160 Jahre? Hm. 140, 145 Jahre um und bei. Die haben überhaupt gar keine, welches Messer kam wann, wieso, weshalb und ne, solche Sachen haben die gar nicht. Das mussten die sich wahrscheinlich irgendwie durch Notizen irgendwo noch alles hervorzaubern, aber das alleine an Messern gab es nicht. Und es wird jetzt, glaube ich, ein Archiv aufgebaut. Vielleicht wird es irgendwann mal für die Öffentlichkeit.
Ja, ich könnte mir vorstellen, also eine Idee wäre vielleicht, dass man, ich sag mal, pro Saison vielleicht Summe X an Messern mal präsentiert. Und dann wird halt durchrotiert, bis das Archiv so irgendwann mal durch ist.
Genau, in der Victorinox Grand Hall of Fame.
Ja.
Ja, in so eine Wanderausstellung. Vielleicht ist das ja irgendwann mal so. Und natürlich gab es da die ersten Victorinox-Messer oder besonders.
Oder das, was davon noch übrig geblieben ist.
Genau. ja, generell sehr viel. Auch so besondere Messer. Ich glaube, eins hatte sogar die Unterschrift von Richard Dean Anderson, also dem MacGyver-Darsteller.
Wobei das mittlerweile, glaube ich, zu den meist signierten Artikeln gehört, die man sich auf irgendwelchen Comic-Cons oder so von ihm unterschreiben lassen.
Wieso haben wir noch keins?
Ich habe keine Ahnung.
Müssen wir mal machen, ne?
Ja.
Und ja, auch das teuerste Victorinox war dabei.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Preis sagen darf, aber ich durfte es in den Händen halten, mit Handschuhen.
Ja, ich glaube, es war ein diamantbesetztes.
Ja,
das können wir
mit,
sagen.
Ich glaube, 80 lupenreine Diamante.
Oh, nee, das kann man, glaube ich, aber noch rausfinden, wenn ihr das Messer. Ich glaube, das kann man auch ergoogeln, von daher ist es, glaube ich, okay.
250.000 Schweizer Franken.
Okay, also fast nichts, ne?
Nö.
Nö.
Ist ja bald Weihnachten.
Ja, und das in dem Zusammenhang könnte man vielleicht auch mal sagen, dass die NASA 50 Victorinox-Messer seinerzeit bestellt hat. Ich sage das jetzt erst, weil ich nicht den genauen Zeitpunkt nicht weiß. Und man geht immer davon aus, dass das ein wiederholender Auftrag ist, aber nicht bei der NASA.
Also ich bin nicht davon ausgegangen. Also,
nee, ja. Ich war das so ein bisschen, dass man, weißt du, wie das immer so ist, ach, hier sind wieder welche verloren gegangen, wir brauchen nochmal 20.
Ja, also die NASA ist ja, ich sag mal, wie das Militär, ist eine Organisation, die ja für irgendwelche Projekte oder, ich sag mal, Weltraumtrips oder so, die stellen dann quasi einen Satz an Equipment zur Verfügung. So, und das wird dem jeweiligen Astronaut zur Verfügung gestellt. Also da gehört inzwischen Schweizer Taschenmesser dazu und natürlich auch die bekannten Uhren. Und das ist nach wie vor, also es bleibt vom ersten bis zum letzten Tag der Mission, bleibt es alles in NASA-Besitz.
Ja, und das heißt, du musst das, heißt,
50,
Messer.
Also wenn abgeben. Die jetzt vor 40 Jahren 50 ja. Messer bestellt haben, sind im Idealfall heute auch noch 50 Messer bei der NASA.
Das ist, ja, genau, du sagtest gerade Vergleich mit dem Militär. Beim Militär ist es aber so, dass man da wirklich immer noch mal 30 oder ganz viele Schweizer Messer braucht. Bei der NASA ist das was anderes. Da wird genau drauf geachtet.
Ja, klar, also die haben auch so eine Stocknummer, wo dann quasi alles archiviert ist innerhalb der NASA selber. Und ich kann natürlich nicht ausschließen, dass irgendein Astronaut irgendwann mal so auch sein eigenes Schweizer Taschenmesser mit hochgenommen hat, weil die haben ja so ein Kontingent an privaten Artikeln, die mit hochnehmen dürfen.
Mhm.
Da schließe ich jetzt ein eigenes Schweizer jetzt auch nicht aus. Aber von der NASA bestellt waren 50, die heute auch noch immer bei der NASA sind.
Ja, also die hatten da auf jeden Fall, lass mich lügen, Tausende Schweizer Messer, Tausende Messer.
Tausende.
Prototypen oder aus verschiedenen Generationen, Sachen, die es natürlich nicht mehr gibt und so besondere Sachen.
Die haben auch Taschenmesser, die mit ganz viel gutem Willen noch als Taschenmesser zu erkennen sind, weil die einfach im Laufe der letzten Jahrzehnte durch irgendwelche schmelzenden Eisflächen irgendwie erst freigelegt worden sind. Also da ist halt, ja, man kann erkennen, dass es halt mal ein Taschenmesser war, weil man dann irgendwie noch was ausklappen kann, aber da ist halt ansonsten nicht mehr viel übrig. Aber auch das liegt alles in Schubladen innerhalb des Archivs. Verrückt.
Und dann die Aufgabe des Archivars ist ja auch, auf der ganzen Welt zu gucken, wo gibt es Schweizer Taschenmesser?
Genau.
Und dann gibt es noch die zweite Abteilung des Archivs, was so ein bisschen museumsartig wirkt. Das ist so Wahnsinn, weil da steht zum Beispiel noch der Schreibtisch von dem Karl Elsner, den dritten, aktuell ist er der vierte.
Genau. Inklusive Arbeitskittel.
Ja, der Arbeitskittel war auch da, ne?
Genau.
Und das ist auch wieder die Bescheidenheit der Elsners. Also diesen Kittel hat er getragen, ich glaube, immer.
Immer.
Und er wurde ja auch auf der Blade Show wird ja immer die Hall of Fame, der Messermacher, ausgerufen. Und auf dem Foto für die Hall of Fame hat er auch diesen Kittel an.
Ach, habe ich ja, nicht gesehen.
Ja, genau. Okay. Er war jetzt nicht da, aber es ist halt dieses eine Foto, was man immer von ihm kennt. Ja, ja. Der wurde halt in die Hall of Fame aufgenommen.
Also wenn man sich jetzt quasi die Hall of Famer anschauen würde, würde er mit einem Foto präsentiert sein, mit dem Kittel drin.
Mit seinem Kittel, ja.
Herrlich.
Ja.
Herrlich.
Und das gibt halt so vier Vitrinen drei über die Karl Elsners.
Ja.
Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten an und gehen so ein bisschen, wenn wir dabei sind, die Geschichte durch. Also genau, gegründet wurde die, ich weiß gar nicht, es hieß glaube ich noch irgendwie Elsner Messerfabrik oder so, 1884 in Ibach in der Schweiz, durch Karl Elsner. Und seine Mutter hatte glaube ich einen Lederwarenbetrieb oder so ein, ja, ich glaube mit Lederwaren hat sie gehandelt. Und da durfte er, oder hat er immer die ersten Messer verkauft. Seine Mutter hat ihm immer sehr geholfen. Ja, und 6 Jahre später, so 1891, hat er die erste Lieferung an die Schweizer Armee gebracht. Und das war doch noch so eine, das war doch das mit denen, es gab so eine Zeichnung von denen, von Schweizer Messern. Und dann war das doch so, dass die eine Solinger Firma, kannst du dich noch erinnern?
Oh ja, aber
das ist jetzt wahrscheinlich eine Geschichte, die vielleicht in Teilen nicht ganz stimmt, weil diese über Generationen übertragen wurde. Aber eine Firma aus Solingen hat die Zeichnung gemacht. Im Auftrag von Ibach, also im Auftrag von Victorinox, was damals ja noch nicht so hieß. So. Und dann haben die aber, laut Victorinox, die Solinger sehen das eventuell anders, das Messer nachgebaut und haben das der Schweiz angeboten. Und dann kam raus, dass sie in der Schweizer Victorinox hat dann spitz bekommen, dass deren Messer immer als schlechte Qualität betitelt wurden.
Ja, genau, ja.
Und dann hat sich das der Karl Elsner mal angeguckt und gesagt, wie kommen denn die Messer bei euch? Was ist denn die Qualität? Und dann hier, die kommen total kaputt an. Und dann konnte man aber sehen, dass da jemand einen Stein draufgeschlagen hat.
Genau.
Und man sagt, dass diese Solinger Firma da jemand eingeschleust hat, der alle Messer mit einem Stein kaputtgeschlagen hat oder was ähnliches.
Ja, und Klingen verbogen und sowas alles.
Genau, also was grob danach aussah, als wäre es nach der Produktion entstanden.
Genau.
Ja. Gut, auch dann wurde dieses Missverständnis aus der Welt geschaffen und da seit 1891 waren sie dann wohl Lieferant der Schweizer Armee. Und deswegen das Schweizer Armeemesser oder das, das Spartan war das ja oder ähnlich dem Spartan.
Ja.
Das Armeemesser und später kam noch das Offiziersmesser, was ein bisschen kleiner war, aber eher für die Offiziere. Und seit 1921 haben sie dann umfirmiert und hießen dann Victorinox. Also eine Verbindung aus Victoria, was der Vorname der Mutter war, und Inox für rostfrei.
Genau.
Jawohl. Wir sagen mal, Karl Elsner der Erste, ich weiß gar nicht mehr die Mitarbeiterzahl, aber wahrscheinlich maximal 40, würde ich jetzt so tippen. Ne?
Ja, das würden wir jetzt alles wissen, hätten wir Fotos machen dürfen. Das war nämlich überall in Vitrine ausgestellt.
Dann kam jetzt Karl Elsner der Zweite, ich glaube, der wurde schon mit C geschrieben. Wahrscheinlich, um das so ein bisschen...
Nee, also der Grund, warum er seinen Namen mit C schrieb, war einfach der Grund des Ersten Weltkrieges.
Deswegen schon?
Ja, weil also der klassische deutsche Name Karl kam da halt in der Welt nicht mehr so gut an.
Ja, kam später noch mal
genau,
schlechter
und,
an.
Ich glaube, es gab sogar Zertifikate, da stand Charles Elsner drauf.
Das war aber nach dem Zweiten Weltkrieg, genau. Charles, das war auch gut.
Also wie gesagt, also der klassische deutsche Name Karl, der kam dann halt irgendwann nicht so gut an. Und dann ist dann irgendwann, war mal Charles und
auch der Zweite alles.
Genau, ja, inzwischen hat sich dann halt das Karl mit C dann durchgesetzt.
Ja, weil er wollte dann ja auch Messer in die USA liefern, beziehungsweise durch den Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass der ursprüngliche Lieferant Solingen nicht mehr in die USA geliefert hat. Wir wissen warum. Und dann kam natürlich...
Aus Gründen.
Und dann kam natürlich der Schweizer. Und das war dann halt Charles. Charles Elsner. Und wenn man hatte da in dem Archiv auch noch original den Briefverkehr, also die Schreibmaschinen getippten Sachen, was sie bestellt haben und in welchen. Und die haben so viel bestellt, dass die Schweizer es nicht liefern konnten. Ne? Dass sie gesagt haben, oh ja, wir geben Gas, aber wir können nur so und so pro Monat liefern. Und haben sich darauf geeinigt. Und das war der triumphale Einzug von Victorinox über den Ozean.
Genau.
Das war der Karl Elsner der Zweite. Und der hat, glaube ich, auch noch mal das Werk ein bisschen vergrößert, was ja auch das Wohnhaus war. Und Karl Elsner der Dritte ist dann in dem Sinne, was produktionsweise angeht, richtig ausgerastet.
Der Dritte, ja.
Ja, und der hat dann wirklich das Unternehmen, auch die Fertigung von Hand auf maschinelle Fertigung umgestellt. Ne? Also wirklich die alles da mitgenommen.
Ja. Und er war halt auch der Chef, in Anführungszeichen, der halt nicht in seinem Büro saß, sondern er war vom ersten bis zum letzten Arbeitstag war er immer in der Produktion unterwegs.
Ja, das stimmt.
Immer.
Ja.
Und ich glaube auch, als er schon in Rente war, kam er immer noch mal in den Betrieb.
Was er sich widerspiegelt auch in unserem Guide, ne?
Genau.
Vielleicht genau. Hat er da noch Touren gemacht.
Ja, genau.
Ja. Das kann ich mir so vorstellen, genau. Ja. Weil diese Nähe auch zu Victorinox, die zieht sich so durch von allen, ja. Und die hatten auch an der Eintracht noch so eine alte Einstechuhr. Die ist auch irgendwie extrem besonders. Die ist so besonders, dass sich ein anderes Museum die ab und zu mal ausleiht. Und Karl Elsner der Vierte, der kennt die noch und sticht sich da doch immer noch so ein. Ne?
Ja, jedes Mal, wenn er da hingeht.
Genau, ja. Genau. Ja. Es gibt so eine Person, haben sie ihre Nummer? Ja. War schon Hammer. Mhm. Ja. Und es gab ja auch, oder es gibt ja auch immer noch diese ganzen historischen Sachen, wenn die jetzt wieder neu auferlebt werden, ne?
Ja, das sind immer diese Jubiläums-Edition.
Richtig. Ja. Oder mal so eine Sonderedition. Nicht immer diese Limited von den Jahren, aber es gibt immer eine Sonderedition und da wird das Wissen aus dem Archiv, was die beiden oder was die drei Archivare sich erarbeitet haben, wird dann genutzt, dass es so ähnlich ist wie möglich.
Genau, also die hatten sogar, ich glaube, zwei Messer aus dem Archiv komplett opfern müssen, weil es zerlegt werden musste.
Stimmt, mehrmals.
Damit man quasi eine Jubiläums-Edition dazu machen konnte.
Ja, das Replika war das und die waren not amused, weil...
Genau, weil die Messer sind dann halt
auseinandergenommen.
Aufgebohrt, aufgeknackt worden, ja.
Aber so ist es halt, ja.
Genau.
Aber das ist jetzt aber auch schon, dass man halt so sagt, ja, aber was ist der... Ja, oder der Kreis schließt sich im Sinne von der Frage, wozu ist das Archiv denn nutze? Mhm. Und ja, und gerade für Replika oder für, wie fing das alles an? Wie haben wir das früher gemacht? Das ist eine tolle Sache. Dann wissen wir ja, die haben das Wenger-Werk übernommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt war, aber es ist auf jeden Fall schon länger her, als ich das angenommen hatte.
Mhm.
Und die bauen ja jetzt auch Uhren und Koffer, ne? Auch alles in der Schweiz.
Ja, das ist so ein bisschen so gefühltes, wie soll man sagen, so ein Victorinox-Lifestyle, der da irgendwie aufgebaut
das
werden
ganze
soll.
Ne? Leben,
also
das
ist ne? Quasi jetzt nicht nur auf die bekannten Schweizer Taschenmesser bezieht, sondern dass man sagt, okay, wenn du die Marke magst, die Marke liebst und dich mit der Marke identifizierst, dann kannst du das nicht nur über das rote Taschenmesser in deiner Hosentasche machen, sondern halt auch über eine Uhr, die du quasi tragen kannst, mit einem Koffer, wo das Logo drauf ist. Ich meine, sogar bei den Koffern ist oben drauf ein Inlay, was die Form von einem Schweizer Taschenmesser hat. Ich habe irgendwo Fotos gesehen, das sah völlig verrückt aus.
Aber die Uhren, die waren auch schick, ne? Die
Uhren sind
weil
also auch
schön. Ich
sage
das deshalb, weil Axel sehr, sehr Uhren mag.
Ja, ja. Also da war so das ein oder andere aktuelle Modell dabei, was mir zugesagt hat. Aber auch in der Vergangenheit wurden schon tolle Uhren von denen produziert. Und Victorinox ist als Schweizer Uhrenmarke auch schon was, ja, was man sich gerne mal ans Handgelenk legt.
Genau, die haben ja auch gesagt, dass sie die Uhrenwerke auch in der Schweiz herstellen oder hergestellt werden, was halt nicht immer der Fall ist, wenn ich das so zwischen den Zeilen gedeutet habe. Genau, und das ist halt auch was, weil bei Victorinox bedeutet das Swiss Made noch sehr, sehr viel. Ja.
Ich glaube sogar, dass das Werk ist auch ein Victorinox-Werk.
Meinst du?
Krass. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass die auch unter anderem Schweizer Uhrenwerke ankaufen. Mhm. Meines Wissens nach, ich mag mich irren, aber das betrifft vor allem die Werke, die in den niedrigeren Preissegmenten dann quasi angeboten werden. Ich sage jetzt nicht Billiguhren, das wäre falsch. Aber ich sag mal, ein Uhrwerk für eine Uhr zu fertigen, die jetzt 200 Franken oder so kostet, ich glaube, da würden die Produktionskosten letzten Endes einfach den Preis der Uhr nicht mehr widerspiegeln. Oder andersrum halt, ne?
Auf jeden Fall Swiss Made. Das ist
definitiv. Also ja, alles wird ausschließlich in der Schweiz gefertigt. Alles, genau. Inklusive der kleinsten Schraube, Feder, sonst irgendwas.
Hammer.
Ja.
Ja. Das genau. Und dann hat man noch so in dem Archiv noch gesehen die ältesten oder die älteren Werbeanzeigen. Es gab ja so diese Anzeigen, die könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern an die Evolution des Menschen. Von wie der Homo sapiens auf 4.
Von der Amöbe bis zum Super
von der
Rockstar.
Nein. Oder war das die Version von dem Stein zu dem Schweizer Taschenmesser? War das nicht so?
Ja, ich glaube, so war das.
Das war die erfolgreichste Werbekampagne von Victorinox ever. Solche Sachen. Und dann wurden auch so Kollaborationen gezeigt mit Off-White oder mit Adidas.
Ja.
So witzige Sachen auch. Und es gab ja auch mal, da kann ich mich noch mal erinnern, da war ich noch ganz jung, habe ich angefangen gerade in der Altonaer Silberwerkstatt, beziehungsweise der Knife Launch. Und da gab es gerade, wie hieß das denn, dieses von Bully Herwig, dieser Film mit diesem Raumschiff da, weißt du, dieses
Periode
Starship?
1.
Ja, genau. Ja, Periode 1. Und dann gab es auch ein Victorinox, was sie extra für diesen Film angefertigt haben.
Stimmt, ja.
Und das hatten wir auch im Shop. Das war das letzte Mal, dass wir ein Filmmesser hatten. Und solche Sachen, ja. Oder auch so bunte Sachen. Oder die hatten auch komplett alle Arlox-Versionen in allen Farben von den Limited Editions so far.
Also der Archivar hat ja gesagt, deren Ziel ist es, von allen Modellen, die haben, mindestens 3 ins Archiv zu legen. Und das ist teilweise gar nicht mehr so einfach, weil es die Firma halt schon so lange gibt. Und da noch an sehr alte Modelle ranzukommen, ist in Einzelfällen schon sehr schwierig. Und dann davon jeweils 3 sich ins Archiv zu legen, ist schon eine Herausforderung.
Und dann hatten die auch noch, wenn wir jetzt von einzelnen Modellen sprechen, die hatten ja auch noch unterschiedliche Markierungen auf den Klingen, die Produktionsjahr darstellen. Oh Gott, da wird es weird.
Genau,
dann
davon wollen die halt jedes Mal 3 Stück.
Also es ist schon krasse.
Ja.
Und ein krasses Wissen, was man dadurch gewinnt. Und die beiden, die da arbeiten, die haben früher auch woanders gearbeitet und sind ja jetzt total, also die beiden, es gab noch einen dritten, den haben wir nicht gesehen, die waren ja jetzt total drin in dem Victorinox-Archiv-Game, sag ich mal. Ja,
tatsächlich war das so, dass die das Archiv eigentlich quasi, ich sag mal, inoffiziell ohne Erlaubnis aufgebaut hatten. Weil es gab ja kein Archiv.
Mhm.
Und dann ist aber diese Sammlung aufgekauft worden und dann hieß es, ja, was machen wir jetzt damit?
Ja, was machen wir jetzt?
Genau. Damit? Und dann hieß es, ja, dann packen wir die erstmal in Schränke. Ja, und dann wurde halt irgendwann auch dieses Archiv dann quasi offiziell auch ins Leben gerufen und gegründet.
Mhm.
Aber das musste man halt erstmal verkaufen, dass man halt sagt, ja, wir haben jetzt hier eine Messersammlung mit zigtausend Exemplaren.
Das war jetzt der erste Tag. Ne? Ich glaube, also wir haben vielleicht die eine oder andere Sache vergessen oder so, aber puh, uns hat auf jeden Fall der Kopf geraucht von der ganzen Geschichte auch. Hm. Oder was ich noch, ich habe noch eine Geschichte vergessen, die mich auch beeindruckt hat. Karl der Zweite, das war ja so, dass die, dass wir jetzt, Karl der Zweite war auch um 1900, naja, während der Zeit vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise vom Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall. Hm. Und da war es ja auch so, dass die Schweiz sich ja lange rausgehalten hat, aber es irgendwann nicht mehr ging. Also mussten die Schweizer, also die Victorinox-Mitarbeiter auch an die Grenze, zur Grenze, um die zu sichern, also auch zur Armee. Und es war so, dass sie gesagt haben, also es gab zwei Sachen. Der Karl Elsen hat einmal wirklich sehr, sehr häufig an die Schweizer Armee geschrieben und gesagt, er bräuchte seine Mitarbeiter, weil sonst kann er keine Produkte für die Schweizer Armee fertigen. Ne? Man hat aber vermutet,
Elsners dass... Liste.
ja, man hat aber vermutet, dass da eher so dieses... ne, dass er die Leute wirklich nach Hause ziehen wollte, weil wenn er das macht, klingt das anders, als wenn die Ehefrau das schreibt. Und er hat aber auf der anderen Seite auch die Ehefrauen eingestellt und hat denen den gleichen Lohn gezahlt wie den Männern, damit deren Familien halt weiterleben können. Hm. Also ich meine natürlich, Hammer. Also es ist keine Sache, die...
Ja, vor allem, also zu dem Zeitpunkt war es halt nicht selbstverständlich. Und heutzutage ist es so, Equal Pay sollte eigentlich überall sein. Ne?
Ja.
Aber damals war es.
Aber sie mussten ja auch noch angelernt werden.
Herausragend.
Das meine ich, ne?
Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also wirklich herausragend, genau das zu tun.
Ja. Und diese anderthalb Stunden Mittagspause kommen ja auch geschichtlich von dieser Zeit. Mhm. Das heißt, also die Ehemänner damals haben halt geschafft im Werk und diese anderthalb Stunden können sie nach Hause fahren. Die Frauen haben in der Regel was gekocht. Also es ist natürlich noch, wie gesagt, Moderne und Tradition im Gleichgewicht sind da sehr wichtig. Und deswegen ist das heute noch so. Und es hat heute noch die Vorteile, die sie damals hat. Das heißt, du kannst natürlich in der kurzen Zeit auch noch kochen, weil ich glaube, da wohnt niemand weit weg.
Ja, so groß ist die Schweiz jetzt auch nicht.
Ja, ich glaube auch, dass die ganze Schweiz diese anderthalb Stunden Mittagspause hat, oder?
Ah, das weiß ich nicht. Also ich hab eben vorhin in der Vorbereitung habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen. Ja. Bei denen ist, was die gesetzlichen Pausenzeiten angeht, ist es bei uns, ist es ähnlich wie bei uns. Also du hast halt, keine Ahnung, nach 5 Stunden also musst du so und so viel Pause machen, ab der 9. Stunde so und so viel Pause.
Okay, ja.
Ja, aber diese 1,5 Stunden Mittagspausezeit ist auf jeden Fall bei Victorinox. Ob jetzt andere Werke sich da auch was von abgeschaut haben und es dort auch so machen, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist halt bei Victorinox so.
Ja, also ich glaube, wir waren auf jeden Fall alle begeistert, die wir da waren.
Absolut.
Und nächsten Tag, ich meine, den nächsten Tag haben wir nochmal, das war auch nochmal toll. Was haben wir da gemacht?
Weiß ich gar nicht mehr.
Wir waren am nächsten Tag, sind wir dann auf den Berg gefahren.
Oh Gott.
Auf einem Bauernhof.
Das war ja die zweite Abenteuertour mit dem Auto, einen Berg raufzufahren.
Ja, genau. Das war ja, da ging es aber noch, als wir den Taschenmesser-Workshop hatten.
Ja, ja.
Den meine ich. Mhm.
Ja, aber war der Taschenmesser-Workshop am zweiten Tag?
Eben drum.
Aber das, die Abenteuertour zum Abendessen
war ja, die war am ersten Abend, ja. Mhm. Ja. Jetzt sind wir so über den Berg gefahren und über so einen Hang und sagen wir es mal so, ich glaube, in der Schweiz lohnt es sich nicht, ein großes Auto zu haben.
Nee, je es kleiner, je besser. Ja.
Je kleiner, je schmaler, je besser.
Ja. Schmaler ist gut, ja.
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 Nächsten Tag. Wir wieder fit im Kopf, weißt du, weil der erste Tag war, hat mir echt der Kopf geraucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da hat mir echt der Kopf geraucht, weil so viel Information drin war. Den nächsten Tag haben wir ja dann den Felix Immler getroffen. Für mich war es das erste Mal, für dich ja auch. Mhm. Man hat aber schon von ihm gelesen und gehört.
Ja, ist jetzt kein Unbekannter, ne?
Ja.
Also gerade wenn man jetzt irgendwie im EDC und Taschenmesserbereich unterwegs ist, wird man mit Sicherheit das eine oder andere Mal zumindest über den Namen gestolpert sein.
Er ist Pädagoge, Erzieher. Und er hat, also ich kannte ihn zum ersten Mal über das Buch, dass er Werken mit dem Taschenmesser heißt das, glaube ich. Das heißt, er gibt Taschenmesserkurse für Kinder, damit die den richtigen Umgang mit dem Taschenmesser lernen. Und also auch das Schnitzen. Aber er unterrichtet auch Pädagogen, die dann Kindern das Schnitzen beibringen. Das fand ich super. Und wir haben da den Taschenmesser-Workshop für Kinder gemacht.
Genau. Den, den Taschenmesserführerschein.
Genau, den Taschenmesserführerschein mit Abschluss des Diploms.
Genau.
Mhm. Da hatten wir Spaß, ne?
Ja, war gut.
Also einmal war das ja auch so oben, auf wirklich auf so einer Alm. Da waren Kühe im Hintergrund, die...
Und die Luft war definitiv anders. Also ja. Wir hatten alle irgendwie einen roten Kopf, weil das halt irgendwie eine völlig andere Luft da oben auf dem Berg war. Weil ich habe zuerst gedacht, wir werden irgendwie alle krank oder so. Aber nee, sobald wir da irgendwie wieder runter Richtung Tal gefahren sind, war der rote Kopf weg und die Luft war irgendwie anders wieder.
Das war, und der hat das so toll gemacht. Ja. Ne? Der hat gezeigt, also natürlich ist das für Erwachsene ein bisschen anders, aber trotzdem hat er das mit uns gemacht.
Ja gut, er hat jetzt mit uns jetzt nicht hier in Kindersprache gesprochen, sondern er hat uns das einfach genauso erzählt, wie er es den Kindern auch erzählen würde, beziehungsweise andersrum, was ich sehr gut fand. Also gerade mit, wenn du jetzt überlegst, so wie er es uns als Erwachsene erklärt, das erklärt es auch den Kindern.
Mhm. Ja. Auch so, wie man das Messer hält, auch dass Kinder, gerade auch wenn sie, mit den meisten Kindern fängt ihr an mit 8, wir haben jetzt auch mit einem Hiker geschnitzt, ne? Das wissen wir deshalb, weil du dich ja das Messer dann auch für dich da nochmal...
Genau, ich habe mir das quasi das Messer, wo wir da unseren Führerschein gemacht haben, habe ich mir im Anschluss dann irgendwie noch gekauft.
Genau,
also nicht das Messer, sondern also das gleiche Modell.
Du hast das Heike getauft.
Natürlich, Heike ist halt...
Es ist deine Heike jetzt, ja? Wenn Messer einen Namen bekommen, ne?
Ja, ich meine, ja, Heike bietet sich ja quasi an.
Ja, und dann, ich weiß gar nicht, wo ich das war, auf jeden Fall hat er auch gezeigt, wie man das die Klinge öffnet, was ja wirklich auch Kindern manchmal schwerfällt. Ne? Gab halt so Wege, wie wir das halt sicher machen, dann müssen halt wirklich...
Was keiner machen würde.
Ja, wie wir, das würden das nicht öffnen, aber für Kinder ist es natürlich ein gutes...
Absolut, absolut. Also man sieht halt, so wie er es halt erklärt hat, sieht man jederzeit, wo die Finger sind, wo die Klinge ist.
Richtig.
Ja, also man hält es halt nicht irgendwie so, wie wir es normalerweise halten würden und machen es auf, sondern wirklich mit der anderen Hand und mit der rechten Hand, jetzt in unserem Beispiel als Rechtshänder, wirklich geführt die Finger zur Klinge und dann aufmachen. Schon interessant.
Du hattest aber auch Spaß, ne? Ich habe dir das
angesehen. Ich hab richtig Bock gehabt, ja.
Was haben wir denn da so gemacht?
Wir haben Gabeln geschnitzt.
Genau, am Ende haben wir Gabeln geschnitzt, aber wir haben erstmal gelernt, wie man das Messer richtig öffnet.
Ja.
Dann haben wir gelernt, wie man die große und die kleine Klinge verwendet.
Richtig.
Wie man auch wirklich richtig schnitzt. Also, ne? Also ich meine, wer von euch mal schon professionell geschnitzt hat, ist es wahrscheinlich jetzt alles nichts Neues.
Mhm.
Und die kleine, die große Klinge, ja. Und dann am Ende hatten wir die Gabeln. Ne, für Feinarbeiten, für grobe Arbeiten und so. Und er hat aber auch da so ein paar Projekte liegen. Es war schon witzig, ne, was er da gemacht hat. Schneebesen habe ich gesehen.
Ich fand die Armbrust wahnsinnig interessant. Also wirklich inklusive kompletten Mechanismus, alles aus einem Stock geschnitzt. Völlig verrückt.
Ja, und die hat auch gut funktioniert.
Die hat richtig gut funktioniert, ja.
Das war schon Wahnsinn, was man da so machen kann.
Ja. Gut, das machst du halt nicht irgendwie im Anschluss an einem Grundkurs, wie man das Messer richtig öffnet. Ne?
Nee, aber man hat auf jeden Fall richtig Lust gekommen, weiterzumachen. Ne?
Ja.
Wir haben auch gleich am nächsten Tag noch weitergeschnitzt.
Genau, am nächsten Tag haben wir uns an einen Bach oder einen Fluss gesetzt und haben dann erstmal unsere Gabel fertig geschnitzt.
Das war toll, ja. Ja, das war echt toll. Und auch so dann, gab es auch, das war so ein richtiger Bauernhof, so richtig Schweizerdeutsch. War das? Ja. Wo die ja auch so Kuhglocken drin hatten, weißt du, das war die Milch, die es da gab, war bestimmt von den Kühen. Das war schon sehr.
Sie ist doch rausgelaufen, als wir das Mittagessen dort hatten und hat dann erstmal neue Milch geholt für den Kaffee.
Ja, ich glaube, die war sie von draußen geholt.
Die war frisch gezapft, ja.
Nein, die haben die bestimmt abgekocht.
Nein, die war frisch gezapft.
Abgekocht. Wir wissen es nicht. Nee, aber das war.
Ich möchte diese Romantik in meinem Kopf behalten. War frisch gezapft.
Frisch gezapft. War auf jeden Fall Hammer. Auch Felix Immler, wie er das gemacht hat, wie der mit Menschen umgeht oder mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen. Also du hast halt keine langweilige Minute gehabt.
Halt, also man hat wirklich gemerkt, der ist halt menschlich so. Ne? Das ist jetzt irgendwie kein Kurs, den er jetzt irgendwie verkaufen will. Das hat man halt auch gemerkt, dass er grundsätzlich gar keine Werbung für seine Bücher gemacht hat.
Ja.
Er ist als irgendwie eine Frage von einem der ich sag mal, Mitmesserumgangslerner.
Mit Messerumgangslerner, ja.
Danach gefragt hat er halt irgendwie entsprechend ein paar Fragen beantwortet, aber er hat jetzt nicht aktiv irgendwie gesagt, immer, ja, ihr könnt auch hier mein Buch kaufen oder wer mehr wissen will, kauft mein Buch, sonst irgendwas. Daran hat es ihm gar nicht gelegen.
Genau, er ist ja auch aus der Schweiz.
Genau.
Und er arbeitet sehr oft und eng mit Viktoria
Reisescheu.
Zusammen. Ja, genau, er ist reisescheu, also wird es wahrscheinlich nicht mal eben nach Hamburg kommen.
Genau.
Leider, aber er arbeitet sehr oft und sehr eng mit Viktoria Nox zusammen und ich kann absolut verstehen, warum das passt halt. Also wir hatten schon während des Wochenendes, haben wir uns beide schon gesagt, wir sind, also das war ja Wochenende, ist nicht die zwei Tage, die wir da waren, wir sind jetzt noch größere Victorinox-Fans als vorher.
Definitiv, also ich bin riesengroßer Fan und Freund der Marke geworden, auf jeden Fall. Also vorher, klar, eine Schweizer Taschenmesse war immer cool, ich habe seit Jahren immer mindestens eins dabei, aber diese Führung, dieses Erlebnis, diese Erfahrung, völlig ungeachtet dessen, was wir dann am zweiten Tag mit dem Felix Immler gemacht haben.
Mhm.
Aber so wie sich das Unternehmen mir gegenüber präsentiert hat, finde ich die Marke, das Unternehmen und alles, was damit zusammenhängt, super, super sympathisch.
Ja, mega. Also die haben, ich glaube, über 2000 Mitarbeiter.
Mhm.
Und wie wir schon gesagt haben, 80 Millionen wahrscheinlich, 80 Millionen Messer im Jahr. Hammer. Wir sind Fans. Ich hoffe, du auch, wenn du uns hörst. Du kannst uns ja auch, glaube ich, auf verschiedenen Podcast-Plattformen kommentieren, aber natürlich auch auf YouTube. Dann kommentier mal, vielleicht kannst du dich an dein erstes Victorinox erinnern oder dein Lieblings-Victorinox-Messer oder was du an der Marke so liebst. Das würde mich brennend interessieren. Axel, hast du noch was?
Nö.
Ich dachte, sind wir durch, ne?
Also durch wir haben für heute, ja. Heike wartet schon.
Nein! Wir haben ein kleines, er betitelt Heike immer so, als wäre das seine neue Freundin.
Das ist meine zweite große Liebe.
Heike und der Stock, meinst du?
Ja, genau, Heike und der Stock.
Alles klar, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Danke dir, Axel.
Jo, gerne.
Tschüss.
Ciao.